Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Mein heutiger Gast ist einst durch die Schule des Sprechens gegangen und wurde selbst ein berühmter und gefragter Profisprecher. Mittlerweile hat er sein eigenes Buch geschrieben und auch selber vertont. Natürlich Zeit, ihn einzuladen in einen Talk mit Tatjana. Herzlich willkommen, Stefan Rasch.
Hallo.
Bist du der Hollywood-Hase?
Nein, ich bin nicht der Hollywood-Hase, wobei er natürlich gewisse Elemente von mir hat.
Jetzt sag einmal ganz kurz, wer du bist, damit unsere Vodcast- und Podcast-Community sich auskennt.
Also mein Name ist Stefan Rasch. Ich bin, also vom beruflichen Werdegang habe ich Ende der 90er Jahre eine der ersten Digitalagenturen in Wien gegründet und arbeite für Kunden wie Universal Pictures und mache dort die ganze Werbung für die ganzen Blockbuster von Minions über Jurassic World über...
Ja, das klingt aber sehr posch, ja. Oder? Also jetzt sag einmal, kannst du da sowas machen oder hast du das, wenn Leute, ist das so wie beim Niavarani, der sagt, sei mal lustig, mach einen Witz. Kannst du irgendwie was, ein Viech machen?
Ach so, du meinst jetzt ja? Stimmlich oder was? Ja. Ich weiß nicht, Trailer kann ich sprechen. Jetzt nur im Kino oder so, aber
sehr cool. Du, wir kennen uns genau. Schon ganz lange, nämlich 20 Jahre.
Ich glaube sogar mehr. Ich glaube, es müssten mittlerweile fast 25 Jahre sein oder so.
Mon Dieu.
Ja.
Da warst du und hast die Sprecherausbildung gemacht und parallel warst du einer der Ersten, die Was ist eine Digitalagentur, Stefan, gegründet hast.
Ach so, na, das war damals noch, ich habe angefangen, eine Ausbildung zu machen. Das waren damals noch CD-ROM-Produktionen vor den Zeiten des Internets. Und das war halt eine... bisschen eine Goldgräberzeit, weil ganz viel Geschäft schon in das Digitale und dann in das aufkommende Internet geflossen ist und es ganz wenige Leute gab, die das konnten. Mhm. Und da war ich halt 18, 19.
Cool.
Und dadurch ist man relativ schnell sozusagen, hat man relativ schnell im Markt Fuß fassen können.
Aber das war nicht irgendwas, weil ihr habt ja viele Preise abgeräumt. Wie viele waren es dann in so?
Ich glaube, insgesamt haben wir für unsere Digitalarbeiten über 100 oder so Awards gewonnen in den Jahren.
Cool. Ja, sehr cool.
Das war cool. Mhm. Und sind dann auch eingeladen worden natürlich in die ganzen Jurys, so nach Cannes und so weiter und so fort, um dann fremde Digitalarbeiten zu beurteilen.
Mon Dieu.
Ja, aber es ist schon lang her, also das war so vor 10 Jahren.
Aber du hast die Schnauze noch nicht voll. Jetzt ist es irgendwie von der Sprecherei, die ja trotzdem läuft, auch in dein eigenes Buchprojekt gegangen. Wie kam es dazu?
Ja, das ist halt voll das Herzensprojekt. Das muss ich fast ein bisschen ausholen. Das war so... Also zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen zählt, wie meine Mutter mir vorgelesen hat. Mhm. Die ist Germanistin und sehr literaturaffin und hat mir schon von klein auf die ganze Zeit Bücher vorgelesen. Und das war eigentlich sehr stark die Beziehung zu meiner Mama war, sie liest mir stundenlang Bücher vor.
Ein Schlaubi-Schlumpf-Haushalt
genau.
Also.
Und es war dann so, dass ich habe das sehr geliebt, habe dann natürlich auch ganz viel Hörspiele gehört und ich glaube, das war mit ein Grund, warum ich mich dann für die Sprecherlaufbahn entschieden habe.
Ja, das war es bei mir auch.
Und es war dann so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich ein Kind habe, dann lese ich dem von früh bis spät Bücher vor, den ganzen Tag und habe mich darauf gefreut, dass er endlich alt genug wird für richtige Romane und so weiter und so fort. Und dann wollte er einfach nichts hören. Also das war der Simon.
Das Schicksal. Das Schicksal.
Ja, genau. Nach drei Seiten hat er gesagt, das Buch ist blöd, ich will das nicht und super. Ja. Und das war ein bisschen so, es war gerade wie die Idee zum Buch entstanden ist oder so, war ungefähr 5 Jahre alt und das war gerade die Zeit, wo er aus Bilderbüchern rausgewachsen ist und so die richtig dicken Kinderromane
gehen noch nicht.
Waren ihm noch zu fad, weil einfach zu wenig Bilder drin sind und zu wenig los ist. Das war ein Aspekt und das andere ist, dass er irrsinnig, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, sensibel ist oder so. Und man merkt das gar nicht so, aber die meisten Kinderbücher fangen eigentlich mit einem ziemlichen Drama und Konflikt an.
Mordschlag, Tod.
Genau. Nein, es sterben immer am Anfang einmal die Eltern oder die Kinder gehen verloren oder was auch immer. Und das wollte er einfach nicht hören. Da hat er sofort gesagt, okay, ab dem Moment, wo die Geschichte ein bisschen dramatischer und konfliktreicher und emotional belastender geworden ist, hat er sofort verweigert, weiter vorgelesen zu kriegen. Und es gab ein einziges Buch, das hat er wirklich geliebt, ein heißer Tipp für Kinder um 4 Jahre, die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne.
Aha, ja.
Wunderbares Buch. Das ist einfach nur ein wirklich spannender, lustiger, durchgängig illustrierter Abenteuerroman. Und ich habe die ganze Zeit gesucht, ob es irgendein anderes Buch wie dieses gibt und keins gefunden. Also mussten wir es wohl oder übel selber schreiben.
Oh mein Gott.
Genau. Und dann haben wir halt, wenn wir schon ein Buch schreiben, ihn Simon, meinen Sohn, auch gleich vollständig eingebunden und er hat einfach mehr oder weniger sich alles gewünscht, was er in dieser Geschichte gerne untergebracht hätte. Und dadurch ist es ein Potpourri von
Monstern, aber da bist ja du noch ein viel coolerer Dad, als deine Mama war, weil die hat ja quasi von der Stange gelesen. Aber du hast ja selber produziert.
Genau, genau. Also es war wirklich super, weil er hat wirklich ziemlich viel mitgearbeitet an dem Buch. Wir haben dann die ganzen Dialoge und Szenen mit seinen Plüschtieren durchgespielt und getestet, bis die wirklich funktioniert haben, wo man dann immer auch ein ganz gutes Feeling dazu hatte, wenn er
was
lacht.
Was ich so beeindruckend finde, ich versuche das hier ein bisschen zu... Es ist irre illustriert. Kannst du da was sagen?
Naja, das ist dann eben, das ist ein Familienprojekt und illustriert hat Simons Mama. Die hat vorher noch nicht professionell illustriert, sondern einfach immer gerne gemalt und ja, hat sich das dann in Wirklichkeit...
Ermalt
mit YouTube-Tutorials beigebracht oder so. Sehr cool. Und hat an dem Buch fast 4 Jahre gezeichnet. Also es sind 250 handillustrierte Aquarelle, von denen jedes, je nach Größe, zwischen 22 Stunden Aufwand ist. Und hat eben 4 Jahre lang durchgezeichnet.
Du, aber ist das nicht wirklich ein Problem von uns Sprechern? Also das, was du erzählst, ich kann das ja so nachempfinden. Ich habe damals vor lauter schlechten Gewissen für meinen Sohn und wenn ich auf Seminaren bin und so, bin ins Tonstudio gegangen und habe seine Lieblingsgeschichten halt irgendwie animiert und gesprochen. Mhm. Und das hat dazu geführt, er hat sich gefürchtet.
Echt?
Und man dachte, ja, nein, das ist also ganz schlimm. Und ich dachte, ja, super, und das ist gruselig. Ja. Und so. Also weißt du, so viele Sprecher erzählen das, dass ihre Kinder alles wollen, aber nichts vorgelesen und schon gar nicht von ihnen. Das ist doch wirklich irre. Also man müsste ja da schon eine Börse machen. Ist die Hölle. Aber das heißt, diese ganze Geschichte, das hier reinzustecken 4 Jahre lang, war ja deswegen auch so ein Thema, weil du, glaube ich, es im Eigenverlag gemacht hast.
Naja, das Buch war von Anfang an kein kommerzielles Projekt oder nicht als solches gedacht. Das war einfach so ein Passion-Ding. Ne?
Okay.
Und wir haben bewusst während der ganzen Produktionsphase keinen Kontakt zu Verlagen aufgenommen, weil wir es eben sozusagen als unser schönes Familienprojekt wollten, ohne dass irgendjemand anderer Einfluss darauf nimmt. Und dann war es irgendwann mal fertig und dann stellt sich die Frage, was tut man jetzt damit? Und sagen wir so, Verlage zu finden ist ein ziemlich aufwendiges Unterfangen, weil die einfach überschwemmt werden mit schlechten Manuskripten. Das heißt, du hast...
ChatGPT, KI.
Ja, das ist ja jetzt sowieso ein Wahnsinn. Da können wir gerne noch drüber reden, das ist irre. Aber das heißt... Der richtige Weg würde eigentlich über einen Literaturagenten gehen. Und selbst wenn du einen Verlag findest, es gab dann schon welche, die Interesse gehabt hätten, ist der Buchmarkt ein sehr langsamer Markt. Das heißt, es hätte noch 2 Jahre gedauert, bis das Buch wirklich erscheint. Oder zumindest eines. Und dann wären die ganzen Freunde von Simon und für die wir das eigentlich geschrieben haben, wären zu alt dafür gewesen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir waren noch so naiv und arrogant, dass wir gedacht haben, ach, das können wir selber. Und es ist ja auch, wenn man weiß, also Autoren kriegen ja höchstens 10% vom Verkaufspreis eines Buches, haben wir gedacht, ach, das ist doch lächerlich, wir sind doch Marketing-Experten, wir können das. Und haben halt völlig unterschätzt, was für ein Aufwand und welche Arbeit.
Aber du hast einen Verlag gegründet.
Genau, wir haben dann einen Verlag gegründet.
Der
heißt Hasenfrosch Verlag, nach dem Spitznamen von Simon. Und ist, wir sind gerade dabei, die richtige Verlagsstruktur aufzubauen.
Hase Frosch Verlag wird weiterhin bestehen, weil ihr ein weiteres Plan, sein Passion-Projekt, oder weil ihr jetzt auch Fremde mit dazu nehmt?
Nein, es hat uns einfach wahnsinnigen Spaß gemacht, die ganze Sache. Und wir fangen jetzt nächste Woche damit an, den zweiten Teil zu schreiben.
Echt?
Ja, wobei das ist halt genau das Ding, wenn wir den genauso handgearbeitet machen wie den ersten, ist er halt frühestens 2028.
Aber die Aquarelle, die fehlen, könnte man ja heute auch wirklich einer KI überantworten, oder?
Ja, es ist vielleicht auch ein Glück, dass es die Möglichkeiten der KI, wie wir begonnen haben, gar nicht gegeben hat. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich für den einfachen Weg entschieden, da schnell zu prompten statt zu malen. Aber jetzt würden sich die Leserinnen von uns auf jeden Fall sozusagen etwas wie den ersten Teil erwarten und werden dann natürlich von KI gezeichneten Bildern sehr enttäuscht. Und auf der anderen Seite, jetzt, wo wir so in dem Verlagsding drin sind und ein bisschen einen Blick dafür haben, diese KI-generierten Kinderbücher sind ja wirklich, damit wird Amazon gerade überschwemmt. Mhm. Also es ist so, wenn man durchscrollt, jeder vierte Titel oder so ist in Wirklichkeit von KI geschrieben und von KI illustriert. Super. Und ich bin ja jetzt auch in den ganzen Foren von Autoren und Amazon-Sellern. Und dort ist die ganze Zeit sozusagen das wie ein Businessmodell. Hey, ich habe heute schon 200 Kinderbücher veröffentlicht und noch keins verkauft. Was ist da los?
Gott.
Und wir kriegen ja jetzt als Verlag auch viele Manuskripte und Anfragen geschickt von Autoren, die 200 Bücher zu Fritz will nicht schlafen, Fritz will nicht Zähne putzen, Fritz will nicht essen. Und man erkennt auf den ersten Blick, dass diese Bücher weder von einem Menschen geschrieben noch von einem Menschen illustriert wurden.
Du gib uns doch einmal, wenn man sagt, also ich habe das so dick, ich würde gerne einen Verlag gründen, ob jetzt ein Kinderbuchverlag oder was auch immer. Kannst du da mal so 5 Tipps weggeben, wo man sagt, also erstens, wenn du das vorhast, was braucht's, was muss man, was darf man nicht, wie läuft's?
Na, also erstens würde ich allen Leuten sagen, die einen Verlag gründen wollen, nach der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe.
Don't.
Nein, macht es nicht, sucht euch doch einen. Also ich glaube, das Beste, was passieren kann, ist wirklich zu einem etablierten Verlag zu gehen und dort das Glück zu haben, dass sie wirklich an den Titel glauben. Das wäre der Jackpot. Das selbst zu machen bedeutet auch, dass man, gerade wenn man in den stationären Handel will, in Wirklichkeit die gesamten Vertriebsstrukturen aufbauen muss. Mhm. Das ist natürlich für ein einzelnes Buch verrückt.
Ja.
Es gibt relativ einfache Möglichkeiten des Self-Publishings. Das ist ja jetzt auch mittlerweile sehr etabliert. Das ist aber was anderes. Das ist sozusagen eher, das geht eher so in die Print-on-Demand-Richtung. Mhm. Da gibt's von.
Ja, aber es gibt ja viele, die sind enttäuscht von ihren Verlagen. Ich kann das gut verstehen. Mhm. Ich habe 5 Bücher oder 6 Bücher in verschiedenen Verlagen rausgebracht. Und so, aha, it has never been the yellow of the egg. Ja? Mhm. Also es ist fein und so weiter. Aber es gibt ja viele, die sagen, warum tue ich mir das an? Nehme nur 10%. Jetzt ist es ja eh schon heraus und hat eine ISBN-Nummer, jetzt mache ich es alleine und kaufe mir die Rechte zurück. Aber was muss man dann machen?
Na, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ein Buch online zu vertreiben, das ist extrem einfach. Mhm. Also wenn man es jetzt auf Amazon verkaufen will oder auf der eigenen Website oder so, dann geht das ja relativ flott. Mhm. Und Amazon ist wieder eine
Aber das
eine
dürfen wir doch gar nicht. Es gibt doch eine gebundene Buchpreisbindung.
Es gibt Buchpreisbindung, das heißt, Bücher müssen zu einem fixen Preis in Österreich und in Deutschland verkauft werden. Die dürfen nicht teurer und nicht billiger angeboten werden. Aber den Preis legt man einfach fest.
Gut.
Und auf Amazon kann man sich einfach ein Seller-Konto einrichten, das Produkt online stellen und dann muss man wahnsinnig viel Geld für Amazon-Werbung investieren, damit das überhaupt irgendjemand sieht.
Okay.
Ja. Mhm. Aber dann läuft's gut.
Dann läuft's gut.
Ja. Also auf Amazon hat das für uns extrem gut funktioniert. Also wir waren zu Ostern unter den 300 meistverkauften Titeln auf Amazon gesamt, inklusive Erwachsenen und Sachbuch und so.
Sehr gut. Ja, das ist ja, ich meine, da kann man mal sagen, ihr kommt ja auch wirklich aus der Werbung, oder? Also ihr habt schon gewusst.
Ja, genau. Wir haben da halt schon ein bisschen Background in der Richtung. Also im sozusagen online im Eigenverlag erfolgreich sein ist sehr, sehr einfach. Mhm. Schwierig wird's, wenn man auch im stationären Handel vertreten sein will.
Mhm.
Weil dort ist es so, ein Buchhändler bestellt nicht beim einzelnen Verlag auf Kundennachfrage höchstens, aber es ist natürlich für die auch ein immenser administrativer Aufwand, dann für jeden
was on Stock zu nehmen.
Genau, es ist, die kriegen halt sozusagen von ihrer Auslieferung die Buchlieferungen in Bündelbestellungen und eine Sammelrechnung und es ist natürlich viel angenehmer.
Ich weiß das alles, ich bin gelernte Buchhändlerin. Und das ist wirklich schon ein harter Job auch, also wo man sagt, zur Demenzpolitik und Co. Du, jetzt sag einmal, hast du Angst, dass für die zweite oder dritte oder wie auch immer plötzlich über die KI irgendwas daherkommt, wo jemand halt den Prompt eingegeben hat, schreibe im Stile vom Hasenfrosch Verlag von Hase Hollywood und dann kommt halt auch irgendwas. Keiner ist davor gefeit. Also es gibt angeblich so viele Plagiate schon von Richard David Precht und Co., die sich nicht wirklich wehren können, weil wenn du den Prompt gibst, schreibe im Stile von, naja, dann kommt es so.
Ich glaube, gerade für sozusagen längere Gedankengänge oder sowas wie dieses Buch ist, ne, für wirklich spannende Geschichten, da ist die KI noch nicht gut genug. Also für einen schnellen Artikel oder solche Standardformate oder sowas, da ist
Postings oder so,
ist es großartig, aber um wirklich einen längeren Spannungsbogen aufzubauen und eine Geschichte dramaturgisch zu inszenieren, ist es noch nicht geeignet. Ja? Noch nicht.
Also ich habe hier was ganz Witziges gefunden in der Vorrecherche. Ich verlese. Dein Buch ist für die Karlbacher Klapperschlangen nominiert. Das ist insofern was Cooles, Kalbacher Klapperschlange, weil es der erste Jugendliteraturpreis Deutschlands war. Seit 88 wird er, glaube ich, jährlich vergeben, der von einer reinen Kinderjury in Frankfurt vergeben wird. Das finde ich ja richtig süß. Also das heißt, da bist du nominiert.
Ja, das ist immer nominiert, wobei man muss sagen, es sind so 20 Titel oder so in der Endauswahl für die Altersgruppe. Aber
Altersgruppe würdest du jetzt vom Hollywood-Hasen sagen, ist? Was sagst du?
Altersgruppe vom Hollywood-Hasen würde ich sagen von 4 bis 9. Mhm. Ja. Mhm. Bei der Kalbacher Klapperschlange sind wir, glaube ich, für die ersten 2 Grundschulklassen oder so ist die Altersgruppe, in der das nominiert ist.
Gibt es da irgendwie noch Feedback von der Frau Germanistin, von der Omi im Hinterfeld, wie pädagogisch wertvoll die Geschichte ist?
Na, bei dem Buch war es so, dass wir ganz bewusst eigentlich kein pädagogisch wertvolles Buch schreiben wollten, sondern wir wollten ein Buch, das einfach nur Spaß macht. Ja. Das heißt, es verzichtet bewusst auf jede Form des edukativen Anspruchs, sondern ist reines, pures Kinderentertainment.
Ich sag mal, Gasthaus zum fröhlichen Pups kommt da drin vor. Zacki, zacki, uga, uga, uff und karamba, zamba. Also so viel dazu. Es ja, muss Spaß gemacht haben.
Du hast natürlich die härtesten Worte ausgesucht. Es ist natürlich für das Buch auch für sozusagen Kinderbuchpreise mit einer Erwachsenenjury ist natürlich schlecht, dass im ersten Satz schon das Wort Pups vorkommt. Aber 5-Jährige lieben das.
Ja, sicher. Ja. Sicher. Aber es gibt ja auch schon so dieses pädagogische Okay, wo man sagt, also wenn du jetzt Breziner nach diesen Dingen, also Breziner war ja irgendwann mal in meiner Schulzeit zumindest der Albtraum aller Deutschlehrer. Ja, nicht Enid Blyton, nicht Breziner und Co. Heute ist er irgendwie aus den Buchempfehlungen der Deutschlehrer kaum mehr wegzudenken, was ich witzig finde. Aber ich komme ja auch aus einer Welt, in der Atomkraft noch Nein, danke war und heute ist es grün. Also ich check's ja sowieso nicht mehr. Also gut, wie ist denn das, kannst du mal so sagen, was passiert dem Hollywood-Hasen und warum heißt der überhaupt Hase Hollywood?
Hase Hollywood heißt er, weil sich das der Simon ausgedacht hat. Also der hat einfach alle Dinge in dem Buch benannt und sich sozusagen die Charaktere und die Vorkommnisse gewünscht. Deswegen gibt es auch eine Mischung aus Drache und Einhorn, weil sein... Er liebte Drachen und sein bester Freund liebte Einhörner und sie konnten sich nicht einigen, deswegen haben sie dann beschlossen, dann muss es ein Drachhorn sein, also einfach eine Mischung aus beiden.
Und das kennen wir ja von Shrek, also der Esel.
Funktioniert super.
Drache und Esel.
Und es gibt genauso gut auch eine Mischung aus Lokomotive, Dampfschiff und Rennauto, mit der sich die Protagonisten dann auf den Weg machen. Das war auch ein Kinderwunsch und die wurden eben alle berücksichtigt und es war gar nicht so leicht, die in eine stringente Story zu packen. Aber deine Frage, worum es geht... Es ist so, der Hase Hollywood hat von seinem Urgroßvater, Kapitän Mörchen, einem berühmten Seefahrer, ein einsames Gasthaus in einer kleinen Bucht am Ende der Welt, das Gasthaus zum fröhlichen Pups, geerbt. Und und führt dort, hat dort sozusagen seine Mannschaft, mit der er das Gasthaus betreibt. Da ist Kate, eine wilde Straßenkatze, ist die Barkeeperin, ein zotteliger Affe ist der Gärtner, eine kleine Maus ist ein Koch.
Hat mich das an das Café am Ende der Welt, wo ich mir gedacht habe, war das hier eine Anleihe?
Nein, ich habe das Café am Ende der Welt habe ich nicht gelesen, nein, habe ich nicht gekannt. Okay. Auf jeden Fall sind die da glücklich in ihrem Gasthaus, doch eines Tages kommt ein fürchterlicher Piratenkapitän in die Gaststube und sorgt natürlich für Tumult und muss dann abrupt das Gasthaus verlassen, weil die Polizei nach ihm sucht und vergisst seinen Seesack unter dem Tisch.
Aha.
Und in diesem Seesack finden die Protagonisten dann einen geheimnisvollen Glitzerball und eine alte Karte und damit nimmt das Abenteuer seinen Lauf.
Also so das ist doch Geschichte. Auch, also dafür, dass dem Simon da vieles zu spannend war, hat das durchaus so ein paar dramaturgische Punkte, wo man sagt, oho, wie geht's jetzt weiter? Du, jetzt klingt das ja alles für Menschen, die eine Familie haben, die vielleicht so wie ich Enkelkinder in dem Lesealter haben oder sonst wie nach unglaublicher 4-jähriger Passion-Produkt mit Romanze und wir haben. Wie oft habt ihr gestritten?
Wir haben eigentlich nur über das Cover gestritten. Wir haben uns eigentlich super verstanden, es war alles toll. Und ich meine, natürlich war es so, Anja zeichnet was und dann ist es ein bisschen anders in der Geschichte, dann habe ich die Geschichten immer umschreiben müssen, damit sie zu den Zeichnungen passen, weil das natürlich viel leichter ist, als neu zu zeichnen. Klar. Aber beim Cover sind wir wirklich aneinander geraten und dann hat es auch über ein halbes Jahr gedauert, bis wir das Cover fertig gehabt haben, weil das sozusagen den kreativen Flow aus dem Projekt genommen hat. Und Ja, also ich wollte, dass es halt so richtig
ist. Ihr seid noch zusammen, es ist doch eine Familie.
Nein, es ist auch, man muss auch sagen, dass durch diesen, wir mögen das Cover mit beide sehr, 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 sehr gern. Und ich finde, es ist auch wirklich gut gelungen und das ist eigentlich nur durch den Konflikt gelungen, weil was sie wollte und das, was ich wollte, wäre nicht so gut gewesen wie der Kompromiss, auf den wir uns da geeinigt haben.
Ich habe ja die Rückseite besonders mögen mit diesem schlaufenden Viech. Also das ist ja eigentlich das Coole. Also sag einmal, Zielgruppenanalyse. Wird dein Buch in den sprachbewussten, bildungsbürgerlichen Haushalten, glaubst du, ebenso gekauft werden oder konsumiert werden, wie bei populistischen, anti-intellektuellen, also sagen wir mal bildungsferneren Elternhäusern?
Also ich glaube, das, was eine Hürde ist für Leute, das Buch zu kaufen, ist, dass es relativ teuer ist.
Sag einmal den Preis.
Es kostet in Österreich 29,50 € und das ist halt schon sehr, sehr viel für ein Kinderbuch, die oft, ich meine, es ist so, es sind halt 208 farbig illustrierte Seiten, es ist nachhaltig, nachhaltig produziert, das heißt, es ist Cradle-to-Cradle zertifiziert, kreislauffähig, höhere Umweltstandards kann man nicht einhalten, es ist lokal in Melk gedruckt, in Salzburg gebunden.
Den einzigen Kritikpunkt kann ich euch mitgeben, aus der Oma-Sicht, wenn ich da die große Brille nicht aufhabe, also von der Schrift her, kleiner dürft's wirklich nimmer sein.
Ich weiß, ja. Es ist auch, das war eine große Diskussion, unser Problem wäre bei größerer Font,
noch mehr.
Hätten wir halt dann 400 Seiten gehabt.
Super.
Ja. Aber genau, der Preis ist halt eine Hürde, wobei man auch sagen muss, dass bei dem Preis für uns relativ wenig rausspringt. In Wirklichkeit müsste man das Buch um 35, Wahnsinn. 40 Euro oder so verkaufen, einfach durch die Produktionskosten. Mhm. Aber wir haben halt sozusagen, wollten bewusst unter der 30-Euro-Schwelle bleiben, damit man es noch zu einem Geburtstagsgeschenk, zum Kindergeburtstag mitnehmen kann oder so.
Und wie sehr ist das auch für so den Simon eine Belastung? Jetzt kommt er aus dem Schlaube-Schlumpf-Elternhaus, die sowas machen. Welche Eltern machen schon so ein cooles Projekt? Jetzt stell dir mal vor, der kommt in seine wilden Jahre und du weißt, was wilde Jahre sind, Stefan. Also und dann war er der mit dem Kinderbuchstar. Elternhaus.
Ich weiß.
Ich sehe das immer aus der Sicht der Pubertät. Oh mein Gott, welche Tattoos braucht man, um das irgendwie jetzt als Bad Boy zu kaschieren?
Ich weiß nicht. Im Moment macht es ihm Riesenspaß.
Ja,
ne? Im Moment taugt es ihm total, weil er kommt mit zu Lesungen und wir kriegen sehr, sehr viel Post, weil wir auch im Buch dazu auffordern, uns zu schreiben. Und dann kriegt er halt Briefe von verschiedensten Kindern.
Und er mag das auch. Er
mag das.
Stage Fright.
Also im Moment macht es ihm mega Spaß.
Mhm. Das ist cool.
Und man wird sehen, ob das dann in der Pubertät anders wird.
Welche Werte werden denn transportiert? Das ist ja schon immer so was, was Germanisten oder Deutschlehrern wichtig ist. Welche Werte oder Botschaften will das Kind vermitteln an Kinder und an Erwachsene?
Das war jetzt nichts, was wir in der Entstehung der Geschichte geplant hätten, sondern unser Anspruch war ja, dass es einfach Spaß macht. Ne?
Ja.
Aber man kann es natürlich nicht vermeiden, weil wenn man schreibt, irgendwas vermittelt man sozusagen unbewusst auf jeden Fall mit. Wenn man es jetzt analysiert, ist es so, also das Buch ist, was man sagen kann, was irgendwie ganz witzig ist, sind, dass es sehr unkonventionelle Geschlechterrollen hat, wenn man es jetzt mit klassischen Geschlechterrollen vergleicht, weil die mutige, tapfere, taffe, abenteuerlustige ist die weibliche Hauptrolle und der männliche Protagonist ist eher schüchtern und zurückhaltend und steht im Abenteuer eher in ihrem Schatten. Das ist etwas, was
also wir sind schon an der Grenze von Gen C zu Gen Alpha, weil der Simon ist ja schon wieder Generation Alpha in Wahrheit. Also das heißt, da haben wir schon Anteile noch mit drin.
Aber das war nichts, was wir jetzt, das hat sich so ergeben in der Geschichte, das war nichts, was wir so geplant hätten. Dann kommen die Leute aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, die also aus verschiedenen Ländern und sind alle ein tolles Team, ohne dass es weiter thematisiert wird. Und was noch ein Punkt ist, es ist halt das Buch völlig frei von jeder Form von Gewalt. Also alle Konflikte werden halt mit Witz und Humor gelöst.
Hast für Vegetarier und Veganer auch was drin? Was gibt's im Gasthaus zum Pups?
Im Gasthaus zum Pups im Endeffekt dann ein Hamburger mit Sahne, was eine sehr verrückte Kombination ist. Piratenfraß nennt sich das. Und das bestellt der fürchterliche Krokodilberat zu Beginn.
Und was machst du jetzt? Wirst du nun im Thomas Breziner Genre bleiben oder überlegst du dir auch irgendwann was für Erwachsene jetzt nach der ganzen Geschichte, abgesehen davon, dass jetzt ein zweiter Teil kommt? Aber was heißt denn das für dich?
Na, ich möchte, was mir Spaß macht, ist schon Unterhaltungsliteratur zu schreiben. Also so jetzt wirklich ein literarisch hochwertiges Werk, das sehe ich mich weniger, sondern ich mag halt Spannung, Spaß und Abenteuer.
Also du willst jetzt dann vielleicht genau, kommt von dir mal hier Mord und Totschlag.
Ja, sowas würde ich, also ich würde wahnsinnig gern mal einen so richtig spannenden Thriller für Erwachsene schreiben, aber im Moment sind die nächsten Projekte, Simon wird ja auch älter. Und jetzt wünscht er sich natürlich neue Titel für ein bisschen ältere Kinder. Und im Moment ist sein Lieblingsprotagonist, den er im Kopf hat, Louis Lamber, das Geheimagentenschaf.
Aha.
Und das ist, nicht schlecht. Das ist der nächste Titel, mit dem wir uns beschäftigen werden.
Stefan, du bist Werbesprecher. Wie hat denn deine Sprecherfahrung auch deine Art zu schreiben beeinflusst? Denkst du in Bildern, in Stimmen, in Szenen? Wie ist denn das, wenn du da, also jetzt abgesehen davon, dass die Anja wieder was gemalt hat, was du umgeschrieben hast, aber wie bist denn du da zugange?
Also mir war, glaube ich, ich habe das Buch zum Vorlesen geschrieben. Es ist ein Vorlesebuch. Deswegen, ich glaube, dann nimmt man dann automatisch Rücksicht auf so einen Rhythmus. Es muss einen guten Drive haben, es muss eine gute Melodie haben. Das ergibt sich, glaube ich, automatisch aus dem Sprecherberuf. Ja. Und dann habe ich sehr gerne so ein bisschen so starke Worte wie schnurstracks statt geradeaus. Das sind Sachen, die für Kinder
schnurstracks,
die sie. Also es sind viele so Worte mit einem spannenden Klang dabei. Das passiert, glaube ich, automatisch, wenn man vom Sprechen.
Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, mir kommt doch die Stimme bekannt vor, darfst du die Brands nennen, für die du schon geworben hast? Ich glaube, da war Mercedes dabei, Hervis, Interspar
war dabei, so. Hervis war nicht dabei, aber ich habe also unendlich viele. Ich habe das ja auch 25, also auf jeden Fall über 20 Jahre gemacht. Und
Station Voice
war ich von ganz früh mal Superfly von Live-Radio Oberösterreich. Mhm. Jetzt bin ich noch Station Voice von Puls 24. Mhm. Ich habe gesprochen für Stiegelbier, Kurier,
Wie würdest Eskimo du denn Eis. Deine Stimme beschreiben, wenn man es jetzt in drei, man hat ja dann immer bei diesen ganzen Plattformen, wo man sagt, okay, wie ist deine Stimme drei Attribute quasi? Was würdest denn du sagen?
Ich glaube, ich bin so ein ganz ein traditioneller, also seriöser, männlicher Off, das ist das, was wofür sie mich casten. Halt
nicht der Off im Sinne von
ja, sondern so dieses am Ende, dieses heute 20.15 Uhr oder ja. Die C-Klasse, jetzt auch mit Firmatik, dem schneller reagierenden Allradsystem. Oder so ganz diese straighten.
Und wofür würdest du gerne gebucht werden? Weil es ist ja nicht immer das, was wir sprechen, auch das, wo wir finden, mein Gott, dafür würde ich mich buchen.
Ich habe jetzt eigentlich ganz viele von diesen sozusagen Werbe- Dinger, da habe ich eigentlich bei ganz vielen schon einen Haken, also so die Spots der Kindheit, so Diana mit Menthol oder mit Feva Wolle gewaschen und diese ganzen, das habe ich alles gemacht. Ich würde gerne mehr Dokus lesen.
Das Evangelium im Universum.
Richtige große Naturdoku oder sowas würde ich gerne mal lesen.
Ja, da hängen die Alten noch dran oder am Evangelium. Du, gibt's reale Menschen oder Situationen, die dich, also wenn du da jetzt, der Simon hat jetzt dieses Schaf, aber wo du sagst, das muss irgendwie ins Buch, das animiert mich dazu. Gibt's da vielleicht eine Urstrumpftante bei euch in der Familie, die stinksauer ist, weil sie sich in diesem oder jenen Charakter wiederfindet?
In dem Fall sind es wahrscheinlich wirklich Fantasiefiguren.
Okay.
Das, was ich vorher gemeint habe, zum Beispiel mit der Beziehung zwischen dem Hasen Hollywood und der weiblichen Protagonistin Keta Straßenkatze, wo sie die tapfere, mutige, wilde ist und er eher der schüchterne und zurückhaltende, da kommt sicher was von meiner eigenen Dynamik mit, weil bei uns, also Anja ist sicher um Welten mutiger
wirklich?
Als ich.
Wirklich?
Ja, voll.
Okay.
Also die ist sicher die tapfere von uns beiden. Oder so. Das spielt sicher mit rein, aber sonst gibt es jetzt keine konkreten Personen, die ich da verarbeitet
Und du hast
hätte.
Bei deinem Sohn auch nie Lampenfieber irgendwie geartet bei diesen vielen Lesungen. Da gibt es ja schon auch Kinder, die sagen, oh mein Gott, wenn ich jetzt nur ein kurzes Gedicht vor der versammelten eigenen Elternabendrunde machen muss, ist schon vorbei.
Ja, bei den Lesungen war es eher so, dass er so einen kleinen Gastauftritt hatte und das hat ihm mega Spaß gemacht. Wirklich. Aber das war jetzt noch nicht so häufig. Also jetzt, nächste Woche haben wir mehrere Auftritte, da wird es spannend, wie es ihm gefällt.
Was ich natürlich noch wissen will, ist, du hast deine Zeit in der Schule des Sprechens also ja irgendwie auch erfüllt und erlebt, und wir sind so froh, dass du heute auf der anderen Seite, nämlich durchaus in der Jury auch wieder sitzt und selber auch Workshop-Lektor bist. Kannst du dich noch an konkrete Übungen erinnern, womit wir dich früher kniffelt haben oder die du gehasst hast oder geliebt hast, irgendwelche Sprechübungen? Weil die Vorstellung vieler Menschen, dass wir die ganze Zeit, den ganzen Tag nur mit dem Korken da sitzen, ist ja nicht wahr.
Naja, bei mir stimmt, trifft das sogar zu. Also die Korkenübung ist die, die ich mir für mein Alltagstraining behalten habe. Mhm. Ja, also wenn ich einen Aufnahmetermin habe, dann fahre ich meistens mit dem Taxi hin und lese hinten mit dem Korken den Text, wo die Taxifahrer glauben, ich bin völlig verrückt. Aber da kommt man
der
halt
ist
so
nur von
gut,
gestern, der hat so noch den Korken drin.
Kommt man so gut aufgewärmt zum Termin. Und das ist natürlich, während der Ausbildungszeit habe ich auch ganz viele andere Übungen gemacht, Stimmbildungsübungen oder die Bücher, wo Rudi der rote Riese oder so. Aber das, was ich jetzt im Alltagstraining noch mache, ist die Korkenübung. Die ist mir geblieben.
Sehr cool.
Und das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen kann, der öffentlich spricht.
Und sich das Kiefer lockern muss.
Genau, sich mit einem Stoppel, mit einem Sektkorken im Mund, das Mundwerkzeug genau aufzuwärmen.
Nach dem Neujahr ist es dann wieder leichter, da haben wir genug. Als Workshop-Lektor und Juror bist du auch eben in der Diplom-Sprecherinnen-Ausbildung, und da weißt du auch, worauf es beim Sprechen drauf ankommt. Was braucht denn ein guter Sprecher oder eine gute Sprecherin heute, um eben ein bisschen noch im Hintergrund das KI-Thema zu haben? So weit ist die KI noch nicht, dass sie uns gänzlich ablöst. Aber was braucht es denn heute?
Also das sind mehrere Aspekte der Frage, auf die ich da eingehen kann. Das eine ist mal grundsätzlich, Sprecherberuf ist ein Übungsberuf. Also es braucht Übung, Übung, Übung. Ja. Und wenn man das Glück hat, bei euch eine Sprecherausbildung zu machen und da intensiv trainiert, braucht man dann nochmal ein Jahr Training, bis sich das Ganze wieder eingeschliffen hat und man natürlich klingt. Also es ist wirklich wie ein Profisport, wo man jeden Tag am Tennisplatz steht oder so, muss man halt jeden Tag Texte lesen zu Beginn. Das ist mal das eine. Dann, um jetzt als
Werbesprecher... Also eine Buchstabenaversion zu haben, hilft nicht.
Genau,
lesen wäre gut.
Es muss einem wirklich, wirklich Spaß machen, glaube ich. Sonst, man muss da echte Freude dran haben, und es muss das Üben für einen nicht belastend, sondern was Schönes sein. Ja. Ne? Das andere ist, wenn man jetzt so wie ich als Werbesprecher arbeitet, dann ist man Dienstleister. Und braucht auch eine gewisse so Service-Mentalität. Das heißt, wenn man ins Studio geht und der Kunde möchte das ein bisschen anders und man kriegt blöde Regieanweisungen oder sowas, dann hat das Ego da keinen Platz, sondern muss versuchen, den Wunsch bestmöglich zu erfüllen und nicht an der eigenen Interpretation
sein.
Des Textes festzuhalten oder sowas. Und was man im Bereich Werbesprecher vor allem auch noch braucht, ist ein gutes Zeitgefühl. Weil der Spot muss genau in 15 Sekunden passen oder genau in 30 Sekunden passen. Und das kriegt man mit der Zeit irgendwie ins Blut, dass man dann genau, also es wirklich exakt auf das Timing trifft oder so. Aber das ist einfach Handwerk, das mit der Zeit kommt.
Gibt es so Lieblingssprecher, die du hast, wo du sagst, den oder die höre ich gern?
Also natürlich höre ich auch die ganzen österreichischen Granden wie Otto Clemens und so weiter sehr gerne. Und was ich jetzt sagen muss, wir haben jetzt für das Buch haben wir auch ein Hörbuch aufgenommen.
Ja.
Und da haben wir mit so deutschen Synchronsprechern zusammengearbeitet. Und das war so auch ein Wunschtraum, den ich mir erfüllt habe, mal so richtig so mit Synchronsprechern zu arbeiten. Und da muss ich nochmal sagen, ganz grundsätzlich Wahnsinn. Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Ich meine, es ist auch ein eigenes Handwerk, ist nicht dasselbe wie das, was ich mache. Aber die haben eine Qualität, das ist unfassbar. Die können halt so viel Emotion in diese kurzen Sätze legen. Die haben in dem Fall, was ist so, dass sie ohne Dialogpartner gespielt haben, also nur ihre Seite, und man merkt es gar nicht im Hörbuch, sondern es ist, und diese ganzen feinen Nebengeräusche, dieses und es kriegt so unfassbar viel Charakter.
Da warst
und
du da auch war, noch beeindruckt.
Da war
oder?
Ich mega beeindruckt. Ja. Also das war etwas, wo ich mir denke, wow, diese Qualität. Boah,
Nach welchen Kriterien hast du deine Sprecher da ausgesucht? Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns jetzt nicht alle leisten können, aber wenn man sagt, okay, dann nimmt man jetzt wen, ging es dann wirklich um den Charakter im Buch?
Es ging um den Charakter im Buch. Ich habe das Glück, dass von einer Mitarbeiterin von mir, die Mutter, arbeitet in einem Berliner Synchronstudio und hatte halt Kontakt zu den ganzen Sprechern und hat für mich sozusagen das Casting gemacht. Und den Hasen spricht so ein 12-jähriger Nachwuchssynchronsprecher, weil da wollten wir gerne eine kindliche Stimme und der macht das, Tom Canty heißt der macht das großartig. Und die weibliche Hauptrolle spricht wieder die Synchronsprecherin von der Wednesday auf Netflix.
Ja, das schau, ja sicher.
Magdalena Montassa, die war fantastisch und hat so eine coole Stimme. Ja. Und dann haben wir noch so, also die ganzen männlichen Nebenrollen spricht Stefan Kaminski, das ist auch so eine deutsche Sprecherlegende. Und der hat so eine Varianz, der spricht halt von, der spricht von den kleinen, zotteligen Wuffelpuffel bis zu den großen Eisbären, alle Stimmen. Und du würdest niemals erkennen, dass es dieselbe Person ist.
Ja, schon mal.
Und für die Hexe im Buch haben wir uns Luise Luno, das ist auch so eine deutsche Sprecherlegende, die ist mittlerweile über 90 Jahre genommen und steht immer noch vor dem Mikrofon.
Ja,
das war fantastisch. Also mit den Leuten zu arbeiten war ganz, ganz
also
super.
Sprecherei und Stimmen sind schon was dich immer noch irgendwie begleitet
ja,
und ausmacht.
Großartig. Wobei da muss man schon sagen, dass ich mir große Sorgen mache wegen dem Wandel durch KI.
Ja. Also große Sorgen, weil, also gehen wir mal dorthin, wo man sagt, wenn du dir heute von, also nimm es mal ganz niederschwellig, von Alexa und Siri ein Kinderbuch vorlegen lässt, dann klingt das noch nicht wirklich süffig. Also das ist noch, hat noch gewisse Hacker. Also wenn man sie fragt, wer ist Tatjana Lackner, dann sagt sie dir, Tatjana Lackner ist eine Kommunikationsexpertin, da hat es immer einen Hänger. Also wo man sagt, okay, also das geht noch nicht so gut. Auf der anderen Seite wissen wir, es geht schon in die Richtung. Jetzt gibt's viele Sprecher, die sagen, ich mache mal gar keine Sorgen, weil wir Menschen sind Säugetiere. Und nein, wir haben es ja erlebt bei dem KI-Typen da, bei dem Nachrichtensprecher in Japan. Da gab's ja diesen ersten Nachrichtensprecher, wo alle gesagt haben, jetzt ist es vorbei, jetzt sind wir gekillt. Er hat sich nicht durchgesetzt. Jemand, der quasi als KI-Stimme saß, der die Nachrichten erzählt, wie bei uns halt in der Zeit im Bild, nie Ausfallstunden, Krankenstand, sonst was hat. Und sie haben es nicht genommen.
Man muss sagen, es steckt da die Entwicklung ja erstens noch am Anfang. Und sie geht so rasant, wenn man denkt, was da im letzten Jahr passiert ist oder so, dass wenn man da 2 Jahre in die Zukunft geht, kann man sich gar nicht vorstellen, wie weit die KI-Stimmen dann
entwickelt werden. Also hast du Jobsorgen?
Ja, und zwar aus dem, also ich glaube, es gibt mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich jetzt ein längerer Text, ne? Der ist, da schafft die KI noch nicht ganz die Varianz, dass man dranbleibt und zuhört. Es gibt auch Untersuchungen, dass bei E-Learnings, die von KI gesprochen werden, der Lerneffekt viel geringer ist oder ein Hörbuch von KI, da wird man einfach abdriften geistig. Auch wenn man jetzt durch YouTube-Videos kommen einem ja immer wieder mal welche unter, die von KIs gesprochen werden und man merkt es nicht gleich, aber nach so ein paar Minuten im Video denkst du, oh, ich kann mir das
die
nicht anhören und ich weiß nicht warum.
Ja?
Weil es einfach, es hat dieses Uncanny Valley-Gefühl. Aber ich habe selbst experimentiert damit und ein KI-Modell von meiner Stimme trainiert. Und wenn man für eine bestimmte Anwendung, also es geht immer, du kannst es trainieren, wenn du ein Modell nur auf eine Tonality trainierst. In dem Fall habe ich es probiert mit Station Voice.
Ja.
Also dieses heute 20.15 Uhr, so Breaking News, so den Stil. Und einfach 3 Stunden Material in dem Stil reingepackt. Und da wird es schrecklicherweise durchaus sendefähig, weil das sind ja auch keine langen Texte, das sind halt einfach
alles, was sozusagen kurz ist,
dieses wir spielen die beste Musik, diese Sachen, diese kurzen, diese Werbespots werden relativ schnell von KI
aber das, was wir als Menschen jetzt so cool finden, wenn du uns vormachst, wie es dann klingt und wo wir das wissen, würden wir jetzt gleichermaßen von deinem AI-Buddy nicht so cool finden.
Nein, von dem kriegst du halt genau eine Sache, aber der Punkt ist, du kriegst es halt nahezu. Du kriegst es 24 Stunden rund um die Uhr mit beliebig vielen Korrekturen und nahezu gratis.
Ja.
Und da ist es schwer, auch wenn du qualitativ höherwertig bist, natürlich, wenn du es echt sprichst, damit im Wettbewerb zu stehen.
Patrick Messe hat mir hier an der Stelle auch im Talk mit Tatjana gesagt, also er glaubt, dass so diese niederschwelligen Dinge, so Dinge wie Anrufbeantworter und so weiter, möglicherweise KI generiert werden, aber dass schon viele Dinge wahrscheinlich schon noch in Sprecherhand bleiben, wo wir Menschen, die wir Säugetiere sind, spüren, ist das ein Organismus dahinter oder nicht?
Ich glaube, dass es sich einfach insofern wandeln wird, dass der echte menschliche Sprecher ein Luxus ist, den man sich für ausgewählte Projekte leistet.
Ein Prestigeobjekt.
Ein Prestigeobjekt, genau.
Weil es wird keinen KI-Buddy geben, der am Altar für dich, ja, ich will, sagt. Bei deinem Bewerbungsgespräch oder sonst wo. Also in Wahrheit ist es, und ich habe das in der Kommunikationsgesellschaft schon 2014 geschrieben, die KI und die ganze Digitalisierung zwingen uns dazu, analog besser zu werden. So komisch das klingt. Aber es ist genau in die Richtung, estimieren wir uns gerade. Ups, glaube ich auch.
Was noch ein Aspekt ist, ist, dass natürlich jetzt auch dieses, eine fremde Stimme über einen Interpreten zu legen, wird auch immer bessere Technologie. Und das macht den Markt natürlich auch kleiner, wenn ich jetzt auch ein 10-jähriges Mädchen sprechen könnte. Und dadurch kann ein Sprecher verschiedenste Rollen übernehmen.
Genau.
Und das engt, also ich glaube einfach, der Markt wird enger für die Sprecher.
Das stimmt, der wird enger und verlagert sich und hat wahrscheinlich dann mehr zu tun. Wer hätte gedacht, dass Podcast ein Revival ist? Das Trau- und Trauerredner. Also da wird man sich keinen KI-Menschen oder einen Unmenschen hinstellen. Ja, also bei all dem, wo es menscheln muss, wo es Moderationen auf der Bühne braucht, wird es wahrscheinlich weiter.
Ja, klar, alles, was live ist oder sozusagen echt. Das bleibt weiterhin fest in menschlicher Hand.
Und wir wollen weiterhin viel von dir hören und freuen uns auf den zweiten Hase Hollywood 2. Gibt es da schon eine Idee von einem Titel?
Nein, Idee von einem Titel gibt es noch nicht. Es gibt Aspekte der Geschichte.
Ja.
Wahrscheinlich Dimitri, die Erfinderkatze, die in dem Buch vorkommt, wird wahrscheinlich eine Zeitmaschine konstruieren, weil das viele Gelegenheit gibt, die Helden in ungewöhnliche Situationen zu werfen. Aber darum kümmere ich mich nächste Woche, wenn ich den Kopf frei habe.
Ja, fein. Stefan, es war so schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Sing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.